Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon heute Erik Ganter, ich und
Caroline Fechner.
Hallo Caro.
Hallo.
Bei uns geht's heute um das Großthema Gaming. Entstanden ist unsere Sendung im Rahmen eines Hörfunk-Workshops im Master Digitale Kommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg. So Caro, worum geht's denn bei uns heute?
Genau, wir sprechen heute über Sounddesign in Games, E-Sport und auch über die Entwicklung der Videospielbranche.
Einiges zu tun. Wir haben außerdem auch noch eine aktuelle Spielerezension für euch. Weil Caro, du bist eine Zockerin.
Yes.
Ja, du spielst regelmäßig, dachte ich mir. Okay, was war denn das letzte Game, was du zuletzt gespielt hast?
Tatsächlich war das in der Uni gestern. Bei der Mensa steht doch dieser Arcade-Automat.
Ah, den kenne ich ja.
Genau, und da habe ich ein bisschen gezockt.
Witzig, witzig. Das ist, warte mal. Der, wo man mit den Raumschiffen die Aliens abschießt, war?
Ja,
so ein bisschen
genau.
So ein bisschen retro.
Ja.
Schön mit Stick und Buttons. I love it.
Ja, genau. Und den haben wir dann in der Mittagspause ein bisschen mal ausprobiert. Ich habe auch Ewigkeiten kein Arcade-Game mehr gespielt. Deswegen, es gab auch eine Sache, die hat mich echt gestört.
Okay, was?
Der Automat war auf stumm geschaltet.
Okay, wie meinst du das?
Es gab keine Sounds. Keinen einzigen.
Okay, ja, das True, Sounddesign ist schon wirklich, wirklich wichtig für die Erfahrung, für die Experience im Spiel. Deshalb geht es bei uns im ersten Beitrag auch genau darum. Unsere Reporterin Lina Gunstmann hat sich angeschaut, wie sich die Sounddesigns der Games im Laufe der Jahre verändert haben.
Genau, und da hören wir gleich rein. Jetzt gibt's erstmal Musik, wir bleiben da auch retro. Der GTA Vice City Track von A Flock of Seagulls, I Ran So Far Away.
Die gute alte GTA-Zeit. We'll be right back. Radio Mikro Europa, heute mit einer Ausgabe zum Thema Gaming. Das eben war der Soundtrack von GTA Vice City. Weckt Nostalgie, oder?
Yep, genauso nostalgisch wie unser nächster Beitrag. Zelda-Melodien, Pokémon-Rufe oder Pac-Man, der sich genüsslich ein paar Kugeln reinsnackt. Wir kennen's alle. Lina Gunstmann hat sich die Geschichte von Gaming-Sounds genauer angeschaut.
Yahoo! Spielst du Videospiele?
Ja, spiele ich.
Also ich zocke so gut wie jede Konsole eigentlich.
Hauptsächlich zurzeit. Also Valorant.
Sims.
Ja. Also ich spiele immer noch PlayStation. Eigentlich immer nur FIFA.
Mario und Rabbids Kingdom Battle tatsächlich zurzeit.
Zockst du mit oder ohne Ton?
Mit, immer. Du musst alles hören, ob die Gegner sich bewegen oder nicht. Da hörst du die Schritte. Ganz wichtig.
Die Sounds sind teilweise super nervig, also die Charaktere quietschen halt. Und das geht mir super auf den Sack, aber es ohne zu spielen geht halt gar nicht.
Auf jeden Fall mit Ton, ja. Das ist inversiver, also kommt mal mehr rein auf jeden Fall.
Also, wir haben jetzt hier ein paar Sounds mitgebracht. Mal schauen, ob ihr euch noch an die erinnern könnt, ja? Ihr sagt einfach Stopp, wenn ihr es wisst.
Diese Schlange oder dieses Pac-Man. Ich weiß es nicht. Vielleicht dieses, der Typ, der nach oben springt bei Mario. Dieses.
Von Super Mario?
Nee, warte mal. Tetris?
Hey, korrekt. Okay, und jetzt haben wir noch einen für euch. Welches Spiel ist das denn?
Tatsächlich nicht. Es ist sehr lange her.
Am Anfang habe ich gedacht, es kann alles Mögliche sein, aber die Panflöte macht es sehr Zelda-like.
Dann wird es wahrscheinlich irgendein Zelda sein.
Da siehst du gerade die Nintendo, selbst wenn die Musik teilweise halt nicht so krass episch ist, sind halt so Sachen, die einem sofort im Kopf bleiben, ja.
Gaming Sounds, also Musik und Geräusche in Videospielen, sind für das Spielerlebnis super wichtig. Mindestens genauso wichtig wie das visuelle Design des Spiels. Das fällt spätestens dann auf, wenn man Videospiele auf Stumm spielen muss. Denn durch das Sounddesign können sich die SpielerInnen emotional in das Game hineinversetzen. Ähnlich wie in Filmen und Serien transportieren Soundeffekte Stimmungen und bauen Spannungen auf. Aber die Musik in Spielen geht noch einen Schritt weiter. Sie ist dynamisch und flexibel, passt sich immer wieder den Handlungen der SpielerInnen an. Außerdem geben Sounds oft Signale, weisen also zum Beispiel auf versteckte Dinge hin oder warnen vor herannahenden Personen. Sie übernehmen also auch wichtige erzählerische Funktionen. Das Gaming-Sounddesign ist also viel mehr als nur unaufdringliche Hintergrundmusik. Es ist längst zu einer eigenen Kunstform geworden. Viele Melodien und Soundtracks haben sich von den Spielen gelöst und sind zu eigenständigen Werken geworden. Viele Soundtracks von Games haben Millionen Streams und Klicks auf YouTube. Symphonieorchester spielen sogar ganze Konzerte. Guter Sound ist für ein Game also essentiell. Den setzen SpielerInnen auch mittlerweile voraus. Doch wie klangen Spiele eigentlich früher? Die Evolution der Gaming-Sounds. Ein schwarzer Hintergrund. Links und rechts huscht jeweils ein kleiner weißer Balken von oben nach unten. Ein weißer Punkt bewegt sich hin und her. Trifft er auf einen Balken, prallt er ab und bewegt sich auf die andere Seite. Trifft er daneben, verschwindet er. Der Gegenspieler hat einen Punkt gemacht. Ataris Pong kam 1971 auf den Markt. Damit ist es streng genommen zwar nicht das erste Videospiel, was es hier gab, aber immerhin das erste Spiel, was kommerziellen Erfolg hatte. Der Sound ist noch sehr einfach produziert. Zum einen, weil die Entwickler die Geräusche aufwendig programmieren mussten und zum anderen, weil die ersten Videospiele in ihrem Speicherplatz stark begrenzt waren. Den Großteil des Speicherplatzes brauchte man nun mal für das Bild. Doch die Nachfrage war da und die Technik entwickelte sich schnell weiter. Das Spiel Space Invaders kam 1978, also ein paar Jahre später raus. Space Invaders ist ein sogenannter Space Shooter. Die Spielerin steuert ein Raumschiff, womit sie immer näher kommende Aliens abschießen muss. Der Sound besteht jetzt immerhin aus 4 Tönen und war adaptiv. Kommt der Gegner näher, wird auch das Tempo der Töne schneller. Übrigens war Space Invaders in Japan in den 80ern so beliebt, dass sogar zeitweise die 100-Yen-Münzen im ganzen Land knapp wurden. Zu viele Menschen steckten die Münzen in die Arcade-Automaten. Aber zurück zu den Sounds. Der nächste Meilenstein der Gaming-Sound-Geschichte? Tetris. Für das Puzzle-Game komponierte der Brite Wally Beeben eine eigene Melodie. Inspiriert hatte ihn das russische Volkslied Korobeiniki. Durch die Entwicklung von Sound Interface Devices, kurz SIDs oder Soundchips, vergrößerte sich das Spektrum der technischen Möglichkeiten. So erreichte der 36-minütige Sound immerhin schon die Klangfülle eines einfachen Synthesizers. Die Melodie von Tetris begeisterte übrigens auch Orchester, DJs oder auch A Cappella-Künstler. Videospielmusik gewann immer mehr an Bedeutung und veränderte das Spielerlebnis. Mitte der 1980er Jahre stellte der Software- und Konsolenhersteller Nintendo den ersten Komponisten extra für Videospielmusik ein, Koji Kondo. Kondo komponierte die Themes von beispielsweise Super Mario Bros. Oder Legend of Zelda, Melodien, die auch heute noch sehr bekannt sind. In Japan fand 1987 dann auch das erste Computerspielkonzert statt. Das Tokyo Strings Ensemble spielte den Soundtrack von Dragon Quest in der Suntory Hall in Tokio. Ein historischer Moment der Gaming-Soundgeschichte. Es sollte ganze 16 Jahre dauern, bis ein Orchester außerhalb von Japan Computerspielmusik aufführte. Erst 2003 inszenierte das tschechische Nationale Symphonieorchester mit dem deutschen Produzenten Thomas Böcker in Leipzig das erste Orchestral Game Music Concert. Die Einführung der CD-ROM in den späten 1980er Jahren revolutionierte die Games-Industrie. Die ersten Computerspiele auf CD-ROM erschienen dann Anfang der 1990er Jahre. Durch die neuen technischen Möglichkeiten gewannen die Musiken von Games stärker an Komplexität und die Komponisten konnten sie überlegter einsetzen. Außerdem lösten sich die Spielmusiken von den Games und entwickelten sich zu eigenständigen Werken. Und auch finanziell lohnte sich die Arbeit, denn Computerspiele überstiegen schnell die Umsätze von Kinofilmen. Dementsprechend viel Geld, Forschung und Aufmerksamkeit wird mittlerweile in die Komposition von Gaming-Sounds gesteckt. Videospielmusiken sind heute aufwendig komponierte und systematisch geplante Stücke. Bei der Entwicklung der Spiele arbeiten KomponistInnen und Entwicklerinnen eng zusammen, um den Spielerinnen eine möglichst besondere und intensive Spielerfahrung zu ermöglichen.
Unsere Reporterin Dina Gunstmann über Gaming Sounds und deren Geschichte.
Micro Europa.
Micro Europa.
To replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta get them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over if I'm breathing. Raise it to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm star walking. Since I came out my mama, thinking God daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive.
Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking.
Ihr hört Radio Mikro Europa zum Thema Gaming. Starwalking von Lil Nas X war das gerade. Die Hymne der League of Legends Weltmeisterschaften 2022. Denn ja, es ist soweit, die Corona-Pause ist inzwischen vorbei. In Nordamerika werden wieder Stadien gefüllt.
Ja, und nicht nur in Nordamerika und auch nicht nur die Stadien.
True, true.
Die Weltmeisterschaft in League of Legends ist ja das größte E-Sport-Ereignis überhaupt. Vor allen Dingen in Asien, im Asienraum ist es ja mega der Hype. Und da gucken dann ja auch schon mal online so ein paar Millionen Leute noch zu.
Ja, riesiger Absatzmarkt und auch, wie gesagt, riesiger asiatischer Absatzmarkt, was aber, finde ich, ein Riesending ist. Da gucken eine Million Leute zu oder mehrere Millionen, mehrere hundert Millionen. Aber die Leute, denen sie zugucken, sind dann meistens Männer. Die ganze Zeit Männer, kaum Frauen auf der Bühne. Ich mach mal einen bold take. Ich sage, E-Sport hat ein Diversitätsproblem.
Genau, aber da fragt man sich ja, es gibt ja viel weniger körperliche Anforderungen als zum Beispiel im Fußball oder American Football. Also warum sind diese Frauen so unterrepräsentiert? Und genau das hast du dir dann ja angeguckt.
Micro Europa.
Micro Europa.
GG Scarlett is the IEM Pyeongchang 2018 champion.
I almost don't really believe it right now. It took me a minute, like after I won, I'm like, so I get up and get the trophy now? Because I've never won an event like this before. It's like all of a sudden.
So klang es, als die Kanadierin Sasha Heuston 2018 in Pyeongchang bei den Intel Extreme Masters ihre bisher größte Trophäe gewann. Unter dem Namen Scarlett zählt sie bis heute zu den erfolgreichsten E-Sportlerinnen weltweit. Hinzu kommt, sie ist eine der wenigen Frauen in der sonst männlich dominierten E-Sport-Szene. Die Dimensionen sind schwindelerregend. Wirft man einen Blick in die internationalen Ligen und Turniere, schlägt einem die Masse an Männern und die Abwesenheit von Frauen förmlich ins Gesicht. Aber warum ist das so? Bringen Frauen einfach weniger Begeisterung fürs Zocken mit?
Wir haben dazu eine Studie mal angeschaut, die gezeigt hat, dass 50% der Gamer weiblich sind. Das dann shiftet, wenn man im Hardcore-Gaming unterwegs ist, dass schon 80% der Gamer eher männlich sind und 20% weiblich. Und im Profibereich, also auf allerhöchstem Niveau, sind es eher 99%, die männlich sind.
Das ist Gerrit Stuckemeyer. Er ist Projektmanager bei SK Gaming, einem der ältesten E-Sport-Teams in Deutschland. Und er schmeißt hier gerade mit Begriffen um sich, die gar nicht so richtig definiert sind. Also, kurze Lehrstunde. Die Gamer für unseren Beitrag sind gelegentliche SpielerInnen. Also ab und zu mal FIFA auf der PlayStation oder Animal Crossing auf der Switch. Eher entspanntes Nebenbei als ernstzunehmendes Hobby. Hardcore-Gamer, wie Gerrit sie genannt hat, klassifizieren wir hier mal als die Leute, die sich richtig reinverkopfen in ein Spiel und aktiv daran arbeiten, darin besser zu werden. Da steigt wie bei jedem Hobby natürlich auch der Zeitaufwand. Und zu guter Letzt, die Profis. Training als Hauptberuf, zusammen mit Sponsoren und Organisationen 8 Stunden am Tag. Wohnen im Teamhaus und Teilnahme an nationalen oder bestenfalls auch internationalen Turnieren. Gaming als Vollzeitberuf. So, gemerkt? Gut. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Sache. Gerrit und das Project Avarosa. Die sind im letzten Jahr an den Start gegangen, mit 2 Teams, die ausschließlich aus Frauen und Non-Binären bestehen.
Es gab davor schon ziemlich viele Frauenteams. Wir haben beispielsweise in Counter-Strike, das ist ein ganz anderes Spiel, aber da haben wir schon 2004 ein Frauenteam gehabt. Das Engagement in dem Bereich, das geht ziemlich lang zurück quasi. Wir sind jetzt da nicht unbedingt die Ersten, aber wir sind die Ersten, die es in dieser Art und in dieser Größe machen. Das heißt, wir haben starke Partner mit ans Board geholt und ziehen da jetzt so einen schönen Safe Space für die Mädels auf, die dann dadurch besser werden können, wachsen können. Der Grad der Professionalität, der war vielleicht bei anderen Teams nicht so gegeben, wie er es jetzt bei uns ist.
Okay, guter Weg. Förderung steht zumindest für dieses Projekt. Aber wir gehen nochmal einen kleinen Schritt zurück und schauen uns die Gesamtthematik nochmal an. Gerrit hat gerade eine Studie zitiert. Die wurde 2020 von einer unabhängigen Unternehmensberatung durchgeführt und seitdem gibt es noch zwei, drei mehr, die zu ähnlichen Ergebnissen führen. Und die Ergebnisse sind erschreckend. Also, jetzt kommen noch ein paar Fakten. Aufgepasst. Einerseits, fast die Hälfte der in Studien befragten Frauen geben an, aktiv Videospiele zu spielen. Andererseits, über 95% der professionellen E-Sport-Profis weltweit sind Männer. Die Missbalance der Geschlechter ist im Profisport nichts Neues. Wir schauen einmal auf das normale Sportarten-Game. Einige Studien haben gezeigt, dass Sportberichterstattung Geschlechterstereotype kultiviert. Das heißt im Klartext, Männer schauen eher den typischen Männersport. Fußball, Basketball, Hockey, E-Sport. Frauen dagegen eher Sportarten mit traditionellen femininen Attributen. Turnen oder Eiskunstlauf zum Beispiel. Und Menschen wenden sich eher Sportarten zu, mit denen sie vorher schon mal in Kontakt gekommen sind. Soweit, so theoretisch, so analytisch. Also, Problem klar, bleiben noch zwei offene Fragen. Erstens, warum sind denn so überdimensional viele Männer jetzt im E-Sport unterwegs? Und zweitens, was motiviert Frauen trotzdem, diesen Karriereweg einzuschlagen?
Was die Mädels mir erzählen, was sie selber für Ablehnung erfahren, wenn irgendwie im Spiel jemand rausfindet, dass sie weiblich sind oder auch auf den sozialen Medien. Das ist richtig krass. Also ich habe selber einen Gaming-Hintergrund und war auch Profispieler bei SK davor. Und mir ist sowas in der Zeit nie in dem Ausmaß widerfahren, obwohl ich auf einer Bühne stand, die noch mehr Eyeballs auf sich gezogen hat. Und trotzdem hatte ich da weniger Hass, dem ich konfrontiert war.
Tatsächlich. Hass und Hetze im Netz sind real. Die toxischen Communities bei einigen Online-Games tun fast weh. Trotzdem, ich will da nochmal nachhaken. Deshalb habe ich mit Stella Gottfried aus Berlin gesprochen. Sie ist Streamerin, spielt selbst professionell League of Legends und arbeitet gleichzeitig in den Profiligen als Ingame-Observerin. Das ist so etwas wie die Bildmischerin im Fernsehen. Stella, wie nimmst du das als aktive Spielerin wahr?
Ja, ich glaube, es gibt ein bisschen Unterschied. Also im League ist es tatsächlich mehr Männer dominiert als in anderen Games. Also zum Beispiel in CS und in Valorant und so, da gibt es deutlich größere Female Scenes als jetzt in League. Viele sagen immer, ja, League ist zu toxic für Frauen und dass viele deswegen gar nicht wirklich so sich viel damit beschäftigen wollen, weil das eben schon ja sehr viel Sexismus beinhaltet und ja einfach unschönen Umgang und so. Deswegen, also das ist auf jeden Fall ein Grund.
Gut. Grund Nummer 1 haben wir also herausgearbeitet. Eine schwierige Kommunikationskultur in Online-Games, unter der Frauen viel mehr zu leiden haben als Männer. Wie sieht's sonst aus? Was sind sonst noch Gründe? Was gibt's noch?
Dass es natürlich keine Role Models in dem Bereich gibt. Es gibt keine Vorbilder, wo junge Frauen, queere, non-binäre Personen irgendwie hochschauen können und da Vorbilder haben.
Auf den größten Bühnen sieht man immer noch keine Frauen. Das sind dann vielleicht große Female-Turniere oder einzelne Female-Ligen, aber auf den großen Bühnen, wenn es um League geht, dann da sieht man immer noch keine einzige Frau.
Und das wollen wir ändern, weswegen dieses Projekt entstanden ist, um dann auch das Bild der Frau im Gaming und E-Sport zu normalisieren. Das war ja auch eine lange Zeit so, vor allem in Werbung oder jetzt ja auch noch auf den Broadcasts, sieht man nur Männer und auch das wollen wir ändern.
Die Industrie ist riesig. Ein globaler Markt, der in diesem Jahr auf ca. 200 Milliarden Dollar geschätzt wird. Aber bei so vielen fehlenden Vorbildern und Repräsentationen, wie kommt man denn dann trotzdem auf die Idee, Gaming zu seinem Hauptberuf machen zu wollen?
Ich habe mich einfach schon immer wohlgefühlt in der Szene und einfach zu sehen, wie viele tausende Menschen die gleiche Leidenschaft teilen mit einem, das hat mich schon immer fasziniert. Und bei den Public Viewings, wenn man Worlds Event oder irgendwas anguckt, also ein, ich würde jetzt nicht sagen die Hälfte Frauen, aber bestimmt ein Drittel oder so oder vielleicht ein Viertel. Also auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr, als es in der Spielerbasis wiedergespiegelt wird. Also ich glaube, aktuell in der Prime League gibt es in den ersten drei Divisionen nicht eine einzige Frau. Und der Prozentsatz an Frauen in den Zuschauern ist auf jeden Fall höher.
Okay. High Hopes für die Zukunft. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Der Wille zur Änderung ist erkennbar. Weltweit schießen die E-Sports-Initiativen, die sich für eine diversere Gaming-Landschaft einsetzen, wie Pilze aus dem Boden. Auch in Deutschland gibt es einige. Drei sind exemplarisch. Einerseits die Bemühungen von Gerrit und SK Gaming. Andererseits fand im September 2022 zum zweiten Mal das Equal E-Sports Festival statt. Mehrere Tage gefüllt mit Vorträgen, Workshops und Unterhaltung zu den Themen Diversity, E-Sport und Gaming. Und dann wäre da natürlich auch noch die E-Sports Player Foundation. Eine Förderung der Telekom und eine der Geförderten ist zum Beispiel Stella.
Da bin ich ja jetzt seit über einem Jahr Teil davon und das war auch großer Grund, warum ich überhaupt jetzt eine Plattform habe und diese Sachen alles machen kann, weil die mir das eben alles ermöglichen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass es jetzt sowas gibt und mal gucken, wie das weitergeht damit.
Also nachdem wir League of Legends betrieben haben, haben wir noch ein Spiel dazugenommen, Brawl Stars, und da war das Feedback super gut. Also da gab es vielleicht ein, zwei blöde Kommentare, aber es hat sich sehr gewandelt und das ist, glaube ich, ganz schön zu sehen, was man in so einer kurzen Zeit erreichen kann.
Micro Europa.
Micro Europa.
Das war Erik Ganter mit Diversität im E-Sport.
Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my fold, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you
somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your
everybody wants to be my enemy.
Imagine Dragons mit ihrem Song Enemy. Caro? Alles gut bei dir?
Hä? Kennst du das nicht?
Was kenne ich? Nee. Was ist es?
Was hast du denn während Corona gemacht?
Naja, zu Hause gesessen und mich bemitleidet.
Aber so reden doch die Charaktere bei Animal Crossing.
Ah, nee. Klingelt nichts. Habe ich tatsächlich nie gespielt.
Was? Also ich habe bestimmt so über 2000 Stunden schon in dem
2000
Spiel.
Stunden?
Anyway, Animal Crossing hat ja in letzter Zeit auch viel Konkurrenz bekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Nee.
Nintendo hat nämlich keine Updates mehr rausgebracht jetzt für das Spiel.
Oh nein.
Und die Animal Crossing Community, die wirklich groß ist, ist halt jetzt langsam ein bisschen gelangweilt und auch tatsächlich sehr genervt von Nintendo und sucht sich jetzt ähnliche Spiele.
Okay, und welche sind das dann?
Also es gibt mehrere, auch von so kleineren Entwicklerstudios, aber ein sehr großer Konkurrent momentan ist Disney Dreamlight Valley, das es sogar nur im Early Access momentan gibt.
Okay, aber was wäre denn eine Gaming-Sendung ohne eine Rezension?
Caro, du hast dich ja auch nochmal für uns durch den Early Access von Disney Dreamlight Valley geklickt.
Animal Crossing New Horizons kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Knapp einen Monat nach dem Beginn der Corona-Pandemie konnten SpielerInnen auf eine einsame Insel ziehen und der wirklichen Welt etwas entfliehen. Das Spiel wurde knapp 40 Millionen Mal gekauft und ist auch 2,5 Jahre nach dem Release immer noch auf Platz 2 der meistgekauften Spiele auf der Nintendo Switch-Konsole. Animal Crossing war ein absoluter Renner. Gerade als sich die ersten SpielerInnen anfingen zu langweilen, brachte Nintendo ein riesiges und kostenloses 2.0-Update sowie ein DLC, also eine kostenpflichtige Download-Erweiterung, raus. Die Fans verliebten sich aufs Neue in das Spiel. Doch dann wurde es ruhig. Das große Update sollte das letzte für Animal Crossing New Horizons sein. Obwohl es eine so riesige Community gibt, lässt Nintendo das Spiel einfach liegen? Ich selbst habe über 2000 Stunden meiner Lebenszeit in das Spiel gesteckt. Und auch ich bin genervt, dass Nintendo die Community einfach so sitzen lässt. Aber anstatt einfach nur rumzusitzen und auf ein neues Animal Crossing Spiel zu warten, was auf jeden Fall noch einige Jahre dauern könnte, suchen sich die Fans jetzt einfach andere Spiele. Dinkum startete das Rennen. Ein Inselaufbauspiel wie Animal Crossing, aber im australischen Outback. Mithalten konnte das Spiel jedoch nicht mit dem Titel, der als nächstes ins Early Access startete.
Welcome to Disney Dreamlight Valley.
Anfang September 2022 veröffentlichte der Videospieleentwickler Gameloft die Early Access-Version von Disney Dreamlight Valley. Early Access sagt es ja schon, das Spiel ist noch nicht fertig. Und trotzdem konnten es vor allem die Leute aus der Animal Crossing Community nicht mehr abwarten, das Spiel endlich auszuprobieren. Die Story des Spiels ist typisch für ein Lebenssimulationsspiel. Man landet in einer Welt, in der alle Disney-Charaktere unter dem Vergessen leiden. Deine Aufgabe ist es, das Dorf wieder aufzubauen und den BewohnerInnen zu helfen, sich zu erinnern. Das geschieht natürlich durch das altbekannte Quest-System, also Aufgaben, die man erfüllen muss. Interessant ist das Spiel natürlich vor allem wegen der Charaktere. Während andere Spiele sich die Figuren noch ausdenken und auch designen müssen, konnte Gameloft es sich hier etwas leichter machen. Klassische Disney-Figuren wie Mickey Mouse oder Goofy, aber auch neuere Helden wie Remy von Ratatouille oder Wall-E befinden sich schon in der ersten Version des Spiels. Wer also einzigartige Charaktere erwartet, ist bei diesem Spiel natürlich falsch. Wer aber ein Disney-Fan ist oder mit Disney-Charakteren kein Problem hat, wird begeistert sein. Die Charaktere sind sehr gut gemacht. Abgesehen von den momentanen Bugs, die Mickeys Augen wirklich creepy aussehen lassen, oder Donald Duck, der ein bisschen zu lang und zu laut ausrastet. Aber Stichwort Bug ist hier ein guter Punkt. Wer ein fertiges und einwandfreies Spiel spielen möchte, ist hier falsch. Obwohl Disney so eine große Marke ist und man wirklich viel von der Early Access Version erwartet hat, treten ein paar Probleme auf, die wirklich nervig sind. Auf der Konsole ist es nochmal schlimmer als auf dem PC. Die Switch, also die neueste Konsole von Nintendo, ist ja nicht so das leistungsstärkste Gerät und das macht sich dann auch bei Disney Dreamlight Valley bemerkbar. Leider crasht das Spiel unglaublich oft. Wenn man sich dann endlich mal dazu entscheidet, sein Dorf zu dekorieren, bricht das Spiel ab und speichert deinen Fortschritt auch nicht. Das kann super frustrierend sein und hindert einen am Weiterspielen. Und sobald man das Datum an der Konsole ändert, wird das Spiel leider komplett unspielbar. Sammelbare Items können nicht mehr aufgehoben werden und der komplette Farming-Aspekt funktioniert dann auch nicht mehr. Es gab zwar schon Patches für die Switch, aber wirklich flüssig läuft es leider noch nicht. Ich habe es erst auf der Switch gespielt, bis es nicht mehr spielbar war, und habe es mir dann doch nochmal für den PC gekauft. Und ich muss sagen, dass es sich nicht nur wegen der Bugs gelohnt hat, auch die Steuerung ist viel einfacher. Ein paar Mal stürzt das Game leider auch immer noch auf dem PC ab. Aber es ist nicht vergleichbar mit der Performance auf der Switch. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es eigentlich unfair, Animal Crossing und Disney Dreamlight Valley zu vergleichen. Das Disney-Game steht gerade noch in den Startlöchern und hat deswegen natürlich noch einige Probleme. Und trotzdem schafft das Spiel es jetzt schon mitzuhalten. Aber was sind jetzt genau die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Spiele? Das allgemeine Ziel des Spiels ist ähnlich. Baue deine Insel oder dein Dorf auf, lade Charaktere ein, zu dir zu ziehen und dekoriere deine Welt, wie es dir gefällt. Animal Crossing hat nur begrenzt Quests. Sobald man die gemacht hat, und wenn man will, kann man das an einem Tag durchspielen, geht es eigentlich nur noch um das Design der Insel.
Fische und Insekten sammeln sowie Beziehungen zu den BewohnerInnen aufbauen kann man auch noch machen, muss man aber nicht. Für manche ist es die perfekte Spielmechanik, für andere ist es langweilig und zu schnell beendet. Und genau das macht Disney Dreamlight Valley eben anders. Mit meinen momentanen 60 Stunden Spielzeit bin ich immer noch nicht fertig mit allen Quests. Ich habe die aber auch nicht wirklich priorisiert. Da aber noch unglaublich viele Updates und neue Charaktere dazukommen, ich habe die Liste gesehen, sie ist sehr lang, werden noch sehr viele Quests dazukommen. Und genau das macht die Early Access Version auch so attraktiv. Das Spiel wird nach und nach immer größer und Gameloft hört auf die Community und versucht das Spiel dementsprechend anzupassen. Das Tolle ist, beide Spiele haben den Vorteil, dass sie Nostalgie wecken. Animal Crossing hat sich die Nostalgie über Jahre aufgebaut. Das Spiel existiert schließlich schon seit 2001. Disney Dreamlight Valley konnte sich die Nostalgie etwas erkaufen, indem sie ihr Spiel um das Thema Disney aufgebaut haben. Somit konnte Gameloft auch Leute abholen, die vielleicht nicht die übelsten ZockerInnen sind, aber gerne so ein Disney-Spiel spielen wollen. Ich habe mit YouTuberin Fleur gesprochen, die vor allem auch Animal Crossing-Content streamt und postet. Als ich sie fragte, ob Disney Dreamlight Valley eine Bedrohung für Animal Crossing ist, hatte sie eine sehr klare Meinung.
Definitely, I mean it is. But how can it be a threat to something that's already dead?
Aber ändert das etwas an ihrer Meinung über ihr eigentliches Lieblingsspiel Animal Crossing New Horizons?
So I really do love Disney Dreamlight Valley and I'm excited for all of the updates to come and everything that's kind of associated with that. However, I think Animal Crossing New Horizons is still my favorite game. I am finding myself still playing it quite a lot and I think the main reason for that is the creative freedom that New Horizons offers you. Having the ability to go back, create a new island, use new custom designs, do things different ways is really exciting to me. And I think that is why Animal Crossing New Horizons will forever be in my heart.
Ihr geht's da also genauso wie mir. Disney Dreamlight Valley bringt total Spaß. Animal Crossing ist jedoch ein Spiel, das ich auch mal monatelang liegen lasse, dann aber doch immer wieder phasenweise sehr viel spiele. Somit bleibt es wohl auch erstmal mein Lieblingsspiel. Ob Disney Dreamlight Valley mich auch nach monatelanger Pause wieder zurückzieht, wird sich zeigen, wenn das Spiel länger draußen ist. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, mal in das Spiel reinzugucken, vor allem wenn man ein Fan von Spielen wie Animal Crossing ist. Ob man das Spiel jetzt schon im Early Access spielen möchte oder erst, wenn es komplett fertig ist, muss jede und jeder selbst entscheiden. Momentan kostet es 30€, was ich total akzeptabel finde. Sobald es fertig produziert ist, soll es sogar umsonst sein.
Das war Caroline Fechner mit ihrer Rezension zum Spiel Disney's Dreamlight Valley.
Micro Europa.
Micro Europa.
Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. How did that you like the beggar's honey?
Videogames, der Klassiker von Lana Del Rey, neu aufgelegt von Jake Wobb und Etherwood.
Ja, Videogames ist das Stichwort. Heute hat sich unsere ganze Sendung bisher drum gedreht, um diesen riesen Komplex Gaming. Es ging um Sounddesign in Games und wir haben auch über den Retro-Sound gesprochen. Und ich habe vorhin noch ein bisschen was zur Diversität im E-Sport gesagt und du hast ein Spiel rezensiert. War schön.
Ja, aber wollen wir vielleicht nochmal so einen Schritt zurücktreten und warum wir überhaupt über Gaming sprechen? Warum ist das heute Thema? Ich meine, es ist spannend, aber...
Ja, it's true. Man kann sehr viel drüber reden, weil viele, die eben gerade die nicht so selbst viel zocken, unterschätzen oft, wie groß diese Branche eigentlich ist und wie sehr die unser Leben durchdringt. Ich habe mir da mal die Zahlen angeguckt. Es gibt Studien, die schätzen den Wert des Gaming-Marktes auf um die 200 Milliarden Dollar weltweit. Also zum Vergleich, ne? Zum Vergleich. Das ist mehr als der globale Film- und der globale Musikmarkt zusammen.
Boah.
Wild.
Was? Ja, also Gaming ist auf jeden Fall keine Nische der Jugendlichen mehr. Momentan ist es ja echt so, dass Menschen jedes Alters spielen.
Ja, und auch, also Wohlstandsphänomen kann man das halt wohl auch nicht nennen, weil also Mobile Games werden größer und größer und mit einem Handy in der Tasche hat eigentlich jeder Zugang zu so einer Online-Gaming-Community.
Ja, und auch gerade während der Corona-Pandemie ist es, glaube ich, viel mehr bei anderen Menschen noch aufgekommen, dass sie auch mal anfangen zu zocken.
Ja, tatsächlich. Ich habe möglicherweise während der Corona-Pandemie auch ein bisschen zu viel vom Bildschirm gesessen zwischendrin. War ein bisschen stressig auch, muss ich sagen. Also es hat mich ein bisschen gestresst.
Ja, so viel vom Bildschirm hängen ist ja auch echt nicht gut. Aber es kommt ja auch darauf an, was man zockt. Also Videospiel ist ja nicht gleich negativ.
I'm intrigued. Klären Sie mich auf, bitte.
Naja, es gibt ja auch viele Spiele, die nachweislich glücklich machen, mit denen wir sogar vielleicht Stress abbauen können und die halt auch genau dafür entwickelt wurden.
Ja, unsere Reporterin Marianne Mann hat dazu einen ganzen Beitrag verfasst.
Einige Menschen entspannen beim Lesen oder Meditieren. Andere powern sich nach der Arbeit im Fitnessstudio aus und wieder andere nehmen Maus oder Controller in die Hand. Videospiele helfen mir beim Entspannen. Ein Satz, den man von GamerInnen immer wieder hört. Aber was muss ein Spiel mitbringen und können, um uns beim Entspannen und Stressabbauen zu helfen? Schon 2009 haben ForscherInnen wissenschaftlich belegt, dass Videospiele gezielt als Ausgleich gegen Stress und Erschöpfung genutzt werden können. SpielerInnen versuchen mit Videospielen ihre Emotionen zu regulieren. Etwas, was die heutigen Medien wahrscheinlich als Mindful Gaming beschreiben würden. Der Begriff Mindful Gaming kurz erklärt. Mindful kommt von Mindfulness, also zu Deutsch Achtsamkeit, und beschreibt einen Zustand, in dem der Mensch komplett geistesgegenwärtig in seinem Körper, dem Moment und der aktuellen Tätigkeit ist. Mindful Gaming beschreibt diesen Zustand beim Spielen. Der Spieler widmet dem Spiel und den zu erledigenden Aufgaben seine gesamte Aufmerksamkeit. Diese Aufgaben können auch einfach das Erkunden einer virtuellen Welt sein, das Klicken zur richtigen Zeit oder das Pflegen und Aufbauen einer virtuellen Farm oder Stadt. In Hamburg hat zu genau diesem Thema das Creative Gaming Festival Play 22 stattgefunden. Unter dem Motto Take a Breath wurden verschiedene Spiele zu den drei Themen Stress, Reflexion und Entspannung ausgestellt. Vor Ort haben mein Kollege Erik und ich uns umgesehen und die Betreuer der Spiele nach ihren Erfahrungen und Entspannungsspielen gefragt.
Ich bin hier jetzt auf dem Play 22 Creative Gaming Festival und ich stehe hier mit
Dexter.
Nutzt du selber Videospiele, um Stress abzubauen oder um dich zu entspannen abends?
Definitiv. Also ich glaube, dass gerade durch die Corona-Zeit Videospiele noch viel mehr so Einzug in das normale Leben bekommen haben und viel, viel wichtiger geworden sind, dass wir eben auch ja, unsere Emotionen versuchen, damit zu kontrollieren. Und das geht eben deutlich besser manchmal mit kreativeren Ansätzen für Spiele.
Ich persönlich habe das zumindest bei Videospielen. Ich brauche ja auch immer so ein kleines Erfolgserlebnis oder so einen Antrieb. Wie sieht das denn in deiner Hinsicht aus bei Spielen, die halt zur Entspannung dienen sollen oder die entschleunigen sollen? Geht das dann irgendwann verloren, dass man so den Reiz hat, vielleicht weiter zu spielen?
Ich glaube, das kommt ganz extrem auf das Spiel an, weil manche von den Spielen sind wirklich Walking Simulator, wo es gar nicht unbedingt ein Ziel gibt, wo man sich selber in so eine Welt verlieren kann. Das hat dann viel mit den Geräuschen zu tun. Das sollte man vielleicht mit Kopfhörern spielen. Und dann kann das eben auch schnell passieren, dass wenn man jemand ist, der so sehr erfolgsgetrieben ist, dass das vielleicht gar nicht das richtige Spiel für einen selber ist. Und da gibt es auch einige, die, obwohl sie eben diesen Entspannungsfaktor haben, eher auf Leveln basieren, auf kleinen Erfolgen basieren oder eben auch mit so viel Liebe gemacht sind, dass da einfach Details drin sind, die man immer wieder entdecken kann, die man dann vielleicht als Erfolg selber zählen kann.
Dabei geht es aber nicht unbedingt um komplexe Open-World-Spiele mit vielen Quests, sondern vor allem um sogenannte Zen-Games. Zen steht dafür, im Moment zu sein. Das ist man, wenn man die Zen-Klassiker spielt, wie Animal Crossing, Stardew Valley oder Minecraft. Dies sind Spiele, die etwas langsamer voranschreiten und bei denen die Errungenschaften etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Fleißig sein zahlt sich in diesen Spielen aus. Im Jahr 2020 kam eine Studie außerdem zu dem Ergebnis, dass Videospiele glücklich machen können. Hier lag der Fokus auf dem Spiel Animal Crossing, mit dem Ergebnis, dass Fans dieses Spiels dadurch glücklicher werden. Videospiele, die uns also am Herzen liegen, wirken sich positiv auf unser Wohlbefinden und unsere psychische Gesundheit aus. Eine weitere Studie hat ergeben, dass Gaming die Hirnaktivität fördert, also Konzentration, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Zutreffend tut dies natürlich nicht ausschließlich. Wer exzessiv zockt und keinen Ausgleich dazu hat, wie reale soziale Kontakte und körperliche Bewegung, dem tut das Zocken nicht gut. Es kann sogar die Entwicklung des Menschen beeinträchtigen. Unsere Freizeit sollten wir also abwechslungsreich und auch aktiv gestalten. In der Corona-Pandemie war dies für viele Menschen aber nicht möglich. Das pusht die Gaming-Branche. Vergleiche aus den Jahren 2020 und 2021 zeigen, halb Deutschland spielt Videospiele. Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt es dabei kaum. Es zocken fast genauso viele Frauen wie Männer. Gaming ist auch vor Corona schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nun entwickelt es sich für viele immer mehr zum zentralen Element, um das eigene Wohlbefinden zu steigern. Auch Menschen, die nicht mit Videospielen aufgewachsen sind, schwappen immer mehr zum Gaming über. Die Gruppe an Ü50 GamerInnen steigt seit 2020. Videospiele können uns also helfen zu entspannen. Für manche Menschen ist es vielleicht das Aufbauen einer Farm, für andere das Auskundschaften einer Welt oder das Durchleben eines Abenteuers.
Also gehört für dich auch Weltentdecken zur Entspannung. Würdest du das auch schon als Entspannungsspiel bezeichnen zum Beispiel?
Ich glaube, das muss immer jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Viele Leute können sich ja auch ganz schnell irgendwie in so einem Jump'n'Run verlieren. Man kann natürlich auch einfach sagen, jetzt blödes Beispiel, Skyrim, Open-World-Spiel, da gibt es vieles zu tun. Da kann man aber auch sich einfach dafür entscheiden, nee, heute mache ich gar nicht was mir irgendwie Questgeber gesagt haben, sondern ich laufe ein bisschen durch die Gegend und schaue mir lieber die Berge an. Ich renne einfach ein bisschen durch die Welt und gucke, was sich eben selber so ergibt. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass die meisten Spiele dafür durchaus Potenziale zeigen.
Was ist denn dein persönliches Lieblingsspiel, was du abends noch auf der Couch oder am Computer spielst?
Tatsächlich zurzeit ganz klischeehaft Sims. Sims 4, weil, ja, weiß ich nicht, das spiele ich immer so phasenweise und momentan ist es gerade wieder dazu gekommen.
Erik probiert den Kajak VR Simulator aus und ich stehe hier mit
Rahel Winter, Kuratorin hier für die Ausstellung.
Der Kajak VR Simulator Mirage, wie würde man das aussprechen?
Ja, Kajak VR Mirage von den holländischen Developern Better Than Life. In diesem Spiel kann man sowohl frei paddeln durch die Welt, Fjorde paddeln, man kann in der Antarktis rumpaddeln, man kann in tropischen Gewässern sein. Wie gesagt, entweder einmal frei paddeln oder man kann auch gegen andere Spielende antreten. Und es ist natürlich auch in Zeiten von Corona kommt man manchmal auch einfach seltener aus dem Haus. Man kommt vielleicht auch seltener jetzt in die norwegischen Fjorde oder irgendwie in die Antarktis. Es ist einfach eine super Möglichkeit, das zu machen. Und wenn man dann am Ende des Abends noch einmal richtig Power gibt und dann gegen andere antritt, dann ist es natürlich umso besser.
So, Erik, ich überfall dich jetzt direkt. Wo bist du denn lang gepaddelt überhaupt?
Ich bin gerade durch den australischen Kings Canyon gepaddelt.
Fühlst du dich entspannt?
Ich fühle mich jetzt sehr entspannt. Das war eine sehr meditative Übung, obwohl es auch ein bisschen anstrengend war. Also ich hatte hier gerade ein Paddel in der Hand und eine VR-Brille auf und saß in einem Kanu. Also in einem richtigen Kanu, aber saß auch in der virtuellen Realität in einem Kanu. Und ich musste halt paddeln.
Wie hat es sich angefühlt? Gab es irgendwie Vibrationen? Hattest du Musik in dem Spiel?
Das war großartig. Die Controller, die am Ende des Paddels waren, hatten Vibrationen dran. Und jedes Mal, wenn mein Paddel das Wasser virtuell berührt hat, hat der Controller vibriert. Ich habe gepaddelt. Ich war im Kanu unterwegs gerade.
Soweit von meinem Kollegen Erik Ganter. Ich spiele auch gerne Videospiele, um den Tag ausklingen zu lassen. Gerne entschleunigte Spiele wie Stardew Valley und Animal Crossing oder Spiele, wo ich selbst eine Welt gestalten und mich kreativ ausleben kann. Hoffentlich seid ihr etwas neugierig geworden. Wir wissen jetzt, dass das negative Stigma von Videospielen nicht bestätigt werden kann. Sie können uns sogar gut tun.
Micro Europa.
Micro Europa.
Das war Marie Arnemann, wie Spiele zum Entspannen helfen können.
Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet, deeper still. The night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep.
I can't get no sleep. Insomnia von Faithless. Insomnia ist die Schlaflosigkeit und ich bin ehrlich, es ging schon einige schlaflose Nächte drauf, die ich dann eigentlich auch lieber vor dem Bildschirm verbracht habe. Bis 5 Uhr morgens zocken, das galt ja auch irgendwann mal als so Prestige.
Same. Aber irgendwann muss man dann halt auch mal Schluss machen, ne?
Ja.
Und apropos Schluss, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen.
Toll. Die heutige Sendung ist im Rahmen eines Hörfunkworkshops im Masterstudiengang Digitale Kommunikation an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg entstanden. Die Beiträge stammen von Marianne Mann, Caroline Fechner, Lina Gunstmann und mir, Erik Ganter. Die Leitung hatte Ulrich Hägele.
Vom Mikrofon verabschieden sich Caroline Fechner und
Erik Ganter. Tschüss, mach's
tschüss. Thank you.